Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bleu Blanc Rugby, dem deutschsprachigen Podcast über französischen Vereins Rugby. Und wir sind endlich in der Saison angekommen. Die ersten Pflichtspiele sind rum, aber nicht ganz nur Pflichtspiele. Die letzten Testspiele der zweiten und ersten Liga sind auch noch gelaufen, mittendrin statt nur dabei. Oskar, ja. Hallo Oskar, schöne Grüße nach Clermont. Grüße
nach Berlin in die Hauptstadt. Ja, ich habe auch gespielt, wir haben auch gewonnen. Das war natürlich auch nicht so schlecht. Ja, war ein erfolgreicher Freitag, erfolgreiches Wochenende. Hertha hat ja auch gewonnen. Und um das schon mal vorwegzunehmen, na Bonn ja auch. Und Montpellier hat sogar verloren. Ja. Also alle vier Kreuze gesetzt. Besser kann ein Podcast eigentlich nicht starten.
Ja, also sportlich war es wild. Letzten Endes viele Spiele echt ein Krampf. Hertha war ein Krampf. Na Bonn haben es sehr spannend gemacht. Deutlich spannender als nötig gewesen wäre. Ihr habt gegen Nevers gespielt und gewonnen 51-21 oder irgendwas in die Richtung. Zumindest war im Nachhinein die Pressereview offensiv stimmt schon mal und Defensive kann man noch mal.
Ja, was soll ich dazu sagen? Also wir fangen uns eine Interception. Das kann halt, ich glaube, ich kann halt mal passieren, gerade wenn du ein Testspiel spielst, du spielst ja. Halt jeden Penalty, wenn du ja. Spielst, ist ja so ein bisschen siebener Charakter, weil du natürlich viel ausprobierst und du einfach viel spielst. Also keiner nimmt drei Punkte in einem Testspiel. Zumindest haben wir das nicht gemacht, sondern es ging wirklich darum, viel zu testen. Das heißt, ja. Wir kriegen eine Interception, die ist unnötig. Wir bekommen einen Versuch nach einem Quick-Tap, kriegen Penalty, dann wird Quick getappt und dann legen wir den Versuch. Ist auch unnötig und dann kriegen wir einen Versuch. Das ist, glaube ich, der einzige, den man wirklich ernst nehmen muss und der auch nicht passieren darf. Einmal kriegen wir halt einen Maulversuch. Das ist auch relativ lustig, wir springen hoch. Rob Simmons müsste eigentlich die Gasse klauen, ist halt extrem schräg. Und er drückt halt einfach das Maul, weil er einfach sagt, das kann halt nicht sein, das müsste eigentlich jetzt ein Gedränge geben. Aber gut, dann sind wir halt wir sind drei Leute weniger im Maul als der Gegner, dann kriegen wir halt noch einen noch einen Versuch. Aber ich denke mal, gegen Toulon werden wir uns diese Fehler nicht erlauben, weil dann ist es ja wirklich... mit Hinblick auf die Top 14 ja schon mal noch ein Stückchen wichtiger, denke ich, als jetzt das Testspiel gegen Nevers. Ein härterer Test, sage ich mal.
Ja. Nevers, dazu kommen wir sicherlich gleich auch noch, durchaus ein, ja, kein Top-Top-Team, aber ein oberes Drittel-Team der Pro D2. Andere sind auch gegen solche Teams und andere ausgerutscht. Montpellier, wir haben es schon angesprochen, haben in Aurillac verloren. Dass das nicht unbedingt allzu viel heißen muss im Zweifelsfall. Das haben wir bei Montauban gesehen. Die haben vorletztes Jahr in der Vorbereitung gegen Castres und Perpignan gewonnen und am Ende dann sich erst am vorletzten Spieltag gegen Carcassonne gerettet. Muss also nicht immer was heißen, aber ich bleibe positiv gestimmt.
Hertha hat ja so mal gegen Liverpool beim Testspiel gewonnen, 4-2.
Ja.
Ich glaube, die sind sich abgestiegen diese Saison. Ich weiß aber nicht.
Ja. Ja, Testspiele heißen nicht immer allzu viel, muss man nicht immer ganz ernst nehmen, aber sowohl für Aurillac als auch für Montpellier sicherlich ein gutes Omen, dieses Testspiel. Die Daumen sind in jedem Fall gedrückt. Aber wir werden sehen. Top-14-Vorschau werden wir ja sicherlich nächste Woche machen. Bei Montpellier auch einiges, über das es sich lohnt zu reden, aber muss man abwarten. Ging auch nicht besonders gut aus, das ein oder andere Testspiel für die Spieler auf dem Feld. Biarritz, Bayonne hatten ja ihr großen Derby-Spieltag, wie auch immer, also wo sie von den Minis bis zum ersten Team gegeneinander gespielt haben, vor ausverkauftem Haus.
Bevor wir zum Spiel kommen, vielleicht Marc noch einmal, was sagst du zu den Trikots und was sagst du zur generellen neuen Kommunikationsstrategie von Biarritz? Wie schätzt du die ein? Weil ich finde sie mega, weil sie nämlich unter anderem von jemandem gemacht wird, der früher bei Stade Français gearbeitet hat, jetzt bei Biarritz ist, weil er eben aus der Region kommt. Und ich finde, man merkt einfach eine richtig deutliche Veränderung in der Außendarstellung und auch das Trikot könnte ja, sich gar nicht mehr mit der Region identifizieren.
Ja, also das Trikot, wir werden auch sicherlich nochmal eine explizite Trikotfolge machen. Oder auf der Website oder wie auch immer. Dazu werden wir euch rechtzeitig Bescheid sagen, weil wir wissen, wie das läuft. Aber ich muss ganz offen sagen, es ist ein richtig, richtig geiles Trikot. Ein Trikot, das Biarritz immer mal wieder hatte, als drittes Trikot, als europäisches Trikot damals noch. Unter anderem hatten sie das bei ihrem Champions-Cup-Finale, damals Heineken-Cup-Finale noch gegen Toulouse im Stade de France. Ich weiß gar nicht, wann das war, lange 2010 her. Oder so. Ja, ist lange her. Sie hatten das früher oft. Also das ist halt einfach die Ikurriña, die baskische Fahne, über den Körper, also von oben nach unten. Und ja, also in dem Sinne schon ein absolutes Retro-Trikot, aber für mich ein richtiges Highlight ist ungelogen ein Trikot. Ich habe nachts davon geträumt, es meiner Freundin zu zeigen, weil ich es echt cool fand und echt cool finde. Und ich freue mich, wenn ich vor Ort bin, es mir hoffentlich kaufen zu können. Bin sehr, sehr begeistert von diesem Trikot. Ja, es ist ein wirklich schönes Trikot, muss ich ganz offen sagen. Die Außendarstellung finde ich noch ein bisschen früh, das zu beurteilen. Aber ja, man spürt wirklich einen frischen Wind. Es wirkt deutlich jünger. Es wirkt deutlich moderner. Geht diesen Schritt weiter, den... Ja, Biarritz war irgendwie so ein kleines bisschen gefangen zwischen... Auf der einen Seite junge Menschen, die den Verein leiten, die gerne was bewegen möchten... Darunter fällt dann zum Beispiel vielleicht auch dieses etwas ausgefallene Trikot-Sponsoring von der Grindr Foundation. Aber auf der anderen Seite in der Kommunikation immer noch sehr, sehr traditionell gefühlt. Gut, jetzt hat Aligier sowieso hauptsächlich schreiend kommuniziert, also die hätten gar keine Social Media gebraucht, man hätte einfach nur hinhören müssen. Das hätte man auch in Berlin gehört. Aber... Ja, man spürt schon, dass es deutlich frischer ist und deutlich jünger und kann ich generell empfehlen. Ich finde das echt klasse, wie sie das machen, wie Bayonne das machen, wie Perpignan das auch macht. Einfach dieser große Fokus, wann natürlich auch auf die regionalen Sprachen und einfach so diese kleinen Dinge, die da eingestreut werden. Ne? Einfach, dass man ganz selbstverständlich baskische Worte verwendet. Finde ich sehr, sehr schön. Verleiht der ganzen Sache sehr viel Authentizität. Ein sehr schwieriges Wort. Aber finde ich sehr, sehr schön und gefällt mir gut. Ob sie das jetzt über die Saison durchziehen, müssen wir mal schauen.
Ja, ist irgendwie so das Gefühl, alles ist neu. Neue Social-Media-Abteilung, neues Trikot, neues Gym, ein neues Fitnessstudio und eben auch neuer Eigentümer, neuer Trainer. Ja, auch jetzt vom Staff irgendwie mit einem Schiedsrichter ausgestattet. Und so Boris kenne ich ja auch noch einfach aus meiner Jugend, also aus meiner U21-Zeit, war ja damals unser Trainer, nachher dann unser Direktor. Und war immer jemand, der immer Karriere machen wollte, jetzt macht er Karriere und ich bin sehr gespannt, wie das ausgeht, jetzt wo er Verantwortung für ein Profiteam trägt.
Ich bin sehr, sehr gespannt. Biarritz ist ein bisschen, wir kommen gleich nochmal ein bisschen detaillierter zu.
Bevor wir die Vorschau wegnehmen. Wir wollten ja eigentlich über die Verletzungen reden, also im ausverkauften Basken-Derby Bayonne Biarritz. Zumindest ein sehr berühmter Spieler auf dem Spiel und die nächste Zeit nicht mehr auf dem Spiel, denn Manuel Tuilagi verletzt sich an der Hand, ebenso wie, wie spricht man das denn aus? Johnny Dyer.
Glaube ich, ich habe keine Ahnung, ich vermute.
Zweite Reihe von Biarritz.
Ja, zweite Reihe. Oder vielmehr dritte Reihe, vierte Reihe kommt schon ganz gut hin. Er wird die ganze Saison auf der Bank verbringen. Haben sie bekannt gegeben, Saison terminée, Saison beendet für ihn nach dem ersten Testspiel.
Da sucht also jemand
schon echt bitter.
Medical-Joker. Also wenn ihr noch nichts zu tun habt und noch eine schöne Zeit mit Biarritz verbringen wollt, dann meldet euch jetzt.
Also das ist schon echt bitter und ich glaube auch wirklich ein heftiger Verlust oder ein herber Verlust vielmehr. Auf der anderen Seite... ohne jetzt hämisch klingen zu wollen, aber ich muss ganz offen sagen, erstes Spiel, erste Verletzung ist ehrlich gesagt genau das, was ich von Manu Tuilagi erwartet habe. Der Mann war die letzten Jahre öfter verletzt als auf dem Feld. Ist halt leider so, es tut mir auch, persönlich tut es mir irgendwie leid, aber es ist natürlich, mit seinem Spielstil jahrelang Raubbau am eigenen Körper betrieben und muss dafür jetzt ein kleines bisschen zahlen. Ne? Ist halt leider so.
Am Ende des Tages sind es nur 6 Wochen, wie ich gelesen habe. Das heißt also, wenn ich den Schedule richtig im Kopf habe, dann haben wir jetzt 2 Testspiele, danach haben wir 9 Spiele ohne Pause, wird auch lustig. Dann haben wir 1 Woche Pause und dann geht es, glaube ich, wieder richtig los. Ist ja ein International Break, glaube ich, im November.
Ja.
Das heißt, er wird also praktisch ausfallen, wenn wir ehrlich sind, für den ersten Block. weil du weißt ja. nie, Verletzungen sagen 6 Wochen, am Ende sind es 7 Wochen, aber du da hast du ja auch ein Team, was sich eingespielt hat und klar ist man natürlich Lucky, der wird nicht bei Null starten, aber ich denke mal, dass der erste Block zumindest wir ihn nicht sehen werden.
Das ist ja, ja, vor allem in der gebrochenen Hand, das kann ich mir vorstellen, dass das schwierig ist. Aber gut.
Schade für alle Fans, die sich auf, ja, sag ich mal, internationalen Namen gefreut haben. Aber ja, um vielleicht so langsam auf die Podium zu kommen, obwohl wir noch ein paar News haben. Immerhin Courtney Laws, ja, morgen im Startaufgebot vom Brief, aber dazu nachher mehr.
Ja, ich glaube nicht, dass wir uns in der Pro D2 dieses Jahr um große Namen Sorgen machen müssen. Ich bin wirklich, wirklich gespannt. Hab ja doch von den 6 Spielen, die für meinen Urlaub geplant sind, sind zumindest 3 Zweitligaspiele dabei. Also ich setze sehr auf die Pro D2, dass sie das hält, was sie verspricht. Der Vollständigkeit halber auch noch ein Erstligaspiel, 3 Zweitligaspiele, 1 Drittligaspiel, 1 Viertligaspiel. Bin sehr gespannt. Aber ja, ich setze darauf, dass die Pro D2 das hält, was sie verspricht. Aber dazu kommen wir gleich noch. Halb gehalten, was sie versprochen hat, waren die Super Sevens in La Rochelle. Bordeaux gewinnt auch die 2. Etappe, 19:12 gegen Monaco im Finale. Die Tribünen waren voller als im Mont-de-Marsan. Damit, das ist das, was wir erwartet hatten. Es war immer noch leer. Versteht mich nicht falsch. Ja, aber es waren zumindest 2 Tribünen zu jeweils einem Drittel gefüllt. Das ist in Ordnung. Viel mehr kann man für die Super Sevens nicht erwarten. Bin auch sehr gespannt, wie es weitergeht. Die LNR-Führung hat ja die letzten Monate immer mal wieder gesagt, oder was heißt die letzten Monate, also im Nachgang zu den Olympischen Spielen, dass die Super Sevens den Verband aktuell noch sehr, sehr, sehr viel Geld kosten. Das ein ja, spektakuläres Minusgeschäft ist und es im Moment noch sehr, sehr offen ist, wie es weitergeht und ob es weitergeht vor allem. War jetzt noch nicht die beste Werbung dafür, dass es weitergehen sollte. Letzten Endes, der Wunsch war ja, Frankreich auf die Olympischen Spiele vorzubereiten im 7er Rugby. Oder sie dabei zu unterstützen. Und die Olympischen Spiele sind vorbei.
Sie sind gewonnen.
Zweck ist vielleicht auch einfach erfüllt. Muss man sagen.
Ja.
Auch wenn andere Teams jetzt ihre Entwicklungs- oder ihre Spielerentwicklung damit ja, weiter betreiben.
Du hast halt extrem viele junge Spieler, ne? Wenn du die meisten Teams schicken einfach ihre versprechenden U21-Spieler hin. Wir reden jetzt in diesem Jahr von 2006ern, also gerade 18 gewordenen. Und dann hast du natürlich ab und zu bei einem Team mal noch ein paar Profis dabei, aber du merkst halt, Bordeaux ist halt die Mannschaft, die ein bisschen Geld in die Hand genommen hat. Die haben sich 2 Argentinier geholt von der World Series. Gutes Team auch sonst aufgestellt und ja, die gewinnen halt sogar gegen Monaco, wo du dann noch richtige große Namen rumlaufen hast, die aber vielleicht auch schon ein bisschen etwas ins Alter gekommen sind. Ja. Klar, du hast auch ein paar Profiverträge dabei, links und rechts Léo Monard bei Stade Français, letztes Jahr auch gegen Leinster gespielt, im 15 Rugby, das merkt man auch, den Qualitätsunterschied. Aber ich glaube, so den wirklich großen Wurf war ja die Super Sevens noch nie, wenn man, glaube ich, ganz ehrlich ist. Und ja, ich weiß gar nicht, ob sich das so lohnt, das jetzt noch einfach auf Krampf weiterzuführen.
Der Vollständigkeit halber aber noch die Erwähnung für nächste Woche oder für dieses Wochenende vielmehr, denn in Po sind neben den Top 14 Teams plus Barbarians und Monaco auch das erste Mal die Frauen dabei mit 12 Teams, den 10 Erstligateams plus Lens, die abgestiegen sind und, oh, jetzt müsste ich lügen, einem anderen Team noch. Ah nee, Lens sind abgestiegen und ich glaube, La Rochelle könnten noch mit als Zweitligameisterin mit dabei sein. Da müsste ich jetzt lügen, wenn ich wüsste, wer das genau ist. Mit dabei auch eine deutsche Beteiligung, in dem Fall Sophia Feller für Lille. Ja, deutsche 7-Nationalspielerin, 15-Nationalspielerin auch, glaube ich. Also zumindest ein Grund, die Super Seven zu schauen, haben wir dieses Wochenende. Für alle, die nicht anderweitig mit Rugby beschäftigt sind, gibt einen Livestream über myrugby.fr, also die Plattform vom Ligaverband. Müsst ihr euch nur anmelden, gegebenenfalls ein VPN benutzen. Aber dann könnt ihr dort den Stream verfolgen.
Kostenlos.
Ja. Von daher, das ist vielleicht eine ganz gute Sache. Ansonsten natürlich auch die Drittligaspiele. Wir haben es immer mal wieder erwähnt, auf YouTube zu verfolgen. Zumindest bei einigen habe ich einen Stream gesehen. Bourg-en-Bresse hat was angeboten. Carcassonne wird ab kommendem Wochenende wieder was anbieten. Narbonne hat einen guten Livestream gehabt. Sogar Langon hatte einen sehr, sehr schönen Livestream, muss ich sagen. Es war natürlich ein bisschen blöd, dass der parallel zum Narbonne-Spiel lief, aber da konnte man die dritte Liga ganz gut verfolgen. Ja. Das war's eigentlich mit den News, oder? Ja. Ja. Dann, wir haben es gesagt, kommen wir zur besten Liga der Welt, der Pro D2. Und
morgen geht's los.
Schauen einmal. Ja, morgen geht's schon los mit dem fast ausverkauften Topspiel zwischen Brive und Oyonnax. Was, ja, wir haben ja die traditionellen Trainerumfragen gehabt, was viele als das Finale projizieren. Das sind in Fairness auch die, glaube ich, die beiden absoluten Top-Teams, die antreten. Oyonnax natürlich als Absteiger, als ja, vielleicht der beste Zweitligakader seit Sunnybill Williams und Tana Umanga in Toulon. Der beste Zweitligakader seit 18 Jahren bestimmt.
Ich will nur einmal aufs Budget zu sprechen kommen, weil das ist ja, wenn man jetzt ja über die Pro D2 spricht, da muss man sich auch immer vor Augen führen, dass du eine Zweiklassengesellschaft hast. Also es ist wirklich krass. Du hast Teams, die vorne mitmarschieren mit Millionen und Millionen, und du hast Teams, die kommen nicht mal mit der Hälfte aus. Einfach, um mal zu sagen, ja, Brief auf dem höchsten Budget, wenn man Rugbyrama glauben darf, mit 17 Millionen. Und der Nachbar, eineinhalb Autostunden entfernt, Aurillac, hat nur 5,5. Ja, um euch einfach mal zu zeigen, welche in Anführungszeichen ungleichen Mittel man hat. Ja, und was eigentlich dann auch diese Liga für ein Upset-Potenzial hat, wenn er auf einmal ein Team gewinnt, was eigentlich auf dem Papier gar nicht die Mittel haben sollte zu gewinnen. Also, wenn man sich diesen Kader von Brief anschaut zum Beispiel, der ist auf allen Positionen doppelt und dreifach von absoluten Topspielern besetzt. Ja. Und also sie haben das höchste Budget in der Pro D2, Oyonnax nur mit 14 Millionen. Ja, Brief mit 17. Dementsprechend, ich bin sehr gespannt.
Ich bin sehr gespannt. Ich meine, diese Budgets, die mal abgebildet sind, sind oftmals ein bisschen irreführend, weil da natürlich alles andere mit reingeht. Bei Brief zählt da auch, gehe ich mal von aus, die Zahlungen für die neue Tribüne mit rein. Aber trotzdem musst du dir halt auch erstmal eine neue Tribüne leisten können.
Es gibt auch bestimmt Dinge, die da nicht mit reinspielen, sage ich mal so.
Ja, ich meine, die Neuverpflichtungen sprechen schon für sich. Kerwin Bosch jetzt nochmal dazugenommen hinter dem allseits bekannten Courtney Laws, ne? Aber Kerwin Bosch, Timolai Rokudu unter anderem, Thomas Zenon, Aaron Dridi, es ist Konstantin Mikautadze. Es ist schon wirklich wild, was sie sich alles geholt haben. Es ist schon ein krasses Team einfach, zu dem ohnehin schon sehr, sehr guten Kader, den sie hatten.
Ich muss auch sagen, sie haben es nicht nur in Qualität verstärkt, sondern auch in Quantität. Wenn man sich überlegt, dass so ein Samuel Maxim, also ein Rouen gut gespielt, das aus der Montpellier Akademie dazugeholt worden ist. Das heißt, du hast jetzt neben Sacha Gay, neben Courtney Laws, neben Ross Moriarty, neben Retief, neben Renga, hast du jetzt praktisch 6 Lineout-Caller-Options, also 6 extremst gute Springer. Ja, ich glaube, das Einzige, was Brief die Saison stoppen kann, ist, dass einfach zu viel Spieler sind, dass du kannst die nicht alle happy machen. Das ist, glaube ich, das Einzige, was passieren könnte, weil an Qualität mangelt es dem Kader nicht. Also es gibt keine Ausreden, dass du sagst, die Spieler sind nicht gut genug. Das sind sehr gute Spieler.
Dazu hat Pierre-Henri Broncon, der Trainer, seinen Lieblingsstaff wieder zusammen. Unter anderem mit Joe Worsley und ich habe vergessen, wie der zweite Co-Trainer heißt. Ich bitte um Entschuldigung.
Aus Kast. Ja, sein Sohn spielt ja mit mir zusammen. Sein Vornamen weiß ich nicht, aber er heißt Dakira? Das habe ich hier.
Dari Carrère.
Genau. Und Leon Dari Carrère spielt bei mir in Clermont. Und wer mit vorne das weiß ich nicht.
Ja. David vielleicht? Ja. Ich glaube, David Dari Carrère. Ja. Ja. Also, es ist. Brieven ist auf allen Positionen so aufgestellt, wie sie aufgestellt sein wollten. Mhm. Und ich glaube nicht, dass ich mich zu weit aus dem Fenster lehne, wenn ich sage, dass sie vielleicht nicht die klaren Titelfavoriten sind, aber definitiv eindeutige Finalisten. Wobei ich auch trotzdem sagen würde, für mich eigentlich auch die Titelfavoriten.
Alles andere wäre eine Enttäuschung. Alles andere wäre eine Enttäuschung. Da lege ich mich fest. Wenn sie nicht aufsteigen diese Saison, dann war es eine Enttäuschung.
Ja. Also ich denke auch, da gibt es nicht allzu viel, was dagegen spricht. Oyonnax haben ein gutes Team aufgestellt, trotz des Abstiegs. Trotz des Abstiegs ist korrekt. Sie haben ein gutes Team aufgestellt. Für mich fast sogar einen kleinen Ticken besser als vergangene Saison.
Okay.
Nicht zwangsläufig einen großen Ticken, aber für mich zumindest einen kleinen Ticken.
Welche Spieler würdest du jetzt sagen?
Zach Holmes ist für mich, finde ich, besser als Diogo Miotti.
Für die nicht wissen, über den wir reden, Zach Holmes, Nummer 10, kommt von Bordeaux, Australier. 34 Jahre müsste der jetzt sein. So.
Ja. War vorher, vor Bordeaux war er in Toulouse die klare Nummer 2. Mhm. Hat das sehr gut gemacht. War in Bordeaux klare Nummer 2. Und kann eigentlich dieses Schiff sehr, sehr gut leiten. Also er hat sehr gute Erfahrungen darin, in einem Top-Team zu spielen. Haben wir es mal so. Und Diogo Miotti ist sicherlich ein fantastischer Spieler, hat jetzt in Montpellier, glaube ich, unterschrieben. Aber ja, ich denke, Zach Holmes ist nochmal ein Stück besser. Oli Cabell, schottischer Nationalspieler auf der 3, ist, glaube ich, auch eine sehr luxuriöse Neuverpflichtung für einen Zweitligisten. Ersetzt Tommy Reynaud, den ich persönlich sehr schätze, kenne ich nur aus Narbonne-Zeiten, der aber jetzt auch nicht mehr unbedingt der Top-Top-Spieler ist oder war. Also für mich durchaus eine Verbesserung. Antoine Miquel kommt aus Bordeaux, ist für mich auch ein sehr, sehr guter Spieler. Manuel Landecker, uruguayanischer Nationalspieler. Ich denke, da ist viel Potenzial, dass sie wirklich was reißen können, weil ich meine, wenn man sich anguckt, wen sie verloren haben, ja, ich meine, auf dem Flügel Rebier sicherlich ein Verlust, aber ansonsten haben sie eigentlich fast nur Spieler verloren, die ohnehin keine Zweitligasaison mehr durchgehalten hätten, vom Alter her.
Was ich so interessant finde, eigentlich die Strategie beim Recruitment, also du holst Spieler aus der Top 14, die Top 14 Erfahrung haben, es nicht viel gespielt haben, und du holst auf der anderen Seite, also Penny zum Beispiel aus Racing, in Hakler, vorher einen Brief gespielt, dann nach Racing gegangen, jetzt nach Oyonnax. Vasil Lobzanice aus Brief auch, ja schon während der Saison als Medical Joker in Toulon, später dann Oyonnax gewesen, der hat dann also in einer Saison drei Teams gesehen, bei 1100 Saison ja gar nicht mehr so, ja, so unselten, dass man das sieht. Dann auf der anderen Seite hat man halt sich mit jungen, vielversprechenden Spielern verstärkt. Ich kann da nur rausheben, Weißer. Romo Tutababu ist Fijianer. Wir haben auch gemeinsam gespielt in Paris in der U21. Einer der härtesten Ballcarrier, gegen den ich je gespielt habe. Der knallt so dermaßen rein. Den wollte wirklich niemand tackeln im Training. Der ist athletisch ohne Ende. Der tut auch richtig weh. Es gibt wenige Spieler, wo man sagt, die tun weh, wo man weiß, die tackles jetzt und die tun weh. Also die wenigsten eigentlich, die sind einer Hand abzählbar, aber der ist so hart, der ist einfach richtig hart und war auch schon in Montemasso eigentlich immer gesetzt. Wundert mich, dass er nicht gegen Brief spielt, ich glaube, er ist verletzt, weil für mich ist er eigentlich jemand, der hätte auch, er hat ja früher in der Saison schon in Oyonnax unterschrieben und ich glaube eigentlich auch mit der Hoffnung zumindest Top 14 zu spielen, weil das Niveau hat er auf jeden Fall.
Ja, ich denke auch, dass Oyonnax mindestens Finalist werden. Danach, ne, muss man immer schauen, ich meine, auch im Halbfinale kann viel passieren, aber in jedem Fall für mich ein definitives gesetztes Halbfinalteam. Ich denke auch Finalist. Also das ist noch das, was ich ein bisschen überraschend finde. Ich meine, es ist keine Überraschung, dass die Absteiger meistens wieder Favoriten auf den Aufstieg sind. Aber es haben von den Trainern aus der zweiten Liga, von den 16 Teams, haben 11 Teams Oyonnax als Meister gesetzt und nur 4 Brief. Das fand ich überraschend, muss ich ganz offen sagen. Weil so eindeutig finde ich es nicht.
Also bei aller Liebe.
Also ich denke schon, dass die beiden Teams sehr nah beieinander sind, aber eindeutig finde ich es nicht. Und tendenziell muss ich auch ganz offen sagen, wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich vermutlich auch zu Brief tendieren.
Also wie gesagt, für mich das Einzige, was passieren könnte, ist, dass halt im Brief, weil du so viele Spiele hast und die Leute einfach nicht happy sind, weil sie sagen, ey, ich trainiere gut, ich habe letztes Jahr eine gute Saison gespielt, ich habe letzte Saison 23 Spiele gemacht und ich komme aber nicht zum Zug, weil einfach links und rechts so viel Qualität ist. Ja. Und das ist halt dann natürlich so die Trainingsqualität vielleicht runterbringt, weil Leute sagen, boah, kein Bock, so, ich gehe woanders hin, so, ich schreibe jetzt schon für in 10 Monaten. Das ist das Einzige, was ich mir erklären könnte. Aber wenn die es schaffen, einen guten Teamspirit zu behalten, und ich sag mal so, einen guten Teamspirit in der Preseason, das ist einfach, weil da spielt jeder. Da spielt jeder, da ist alles happy life, da hast du keinen Druck. Aber der Moment, wo harte Entscheidungen getroffen werden und dann, wenn du es da schaffst, eine gute Teamdynamik zu behalten, dass an einem Donnerstag, wenn die Jungs wissen, ey, ich spiele nicht, und die trotzdem geiles Training abliefern, jeder hat das Recht, unhappy dann zu sein, dass er nicht spielt, das ist vollkommen normal, deswegen sind wir Profis. Also wenn jemand nicht spielt und damit happy ist, dann kann er eigentlich aufhören. Aber man kann unglücklich sein und trotzdem gute Trainingsqualität haben. Und ich glaube, wenn man das schafft, dann kann im Brief nichts passieren. Es ist rein von der Qualität, vom Stuff. Also, ja, es ist krass, aber ich lege mich so hart fest.
Also ich denke auch, liegt man nicht so falsch mit. Ja. Dahinter würde ich noch sagen, Provence und Grenoble sind für mich so ein bisschen die, ja, schwer einzuschätzen, weil Provence Rugby haben sich auch sehr namhaft rekrutiert. George North als Spitze des Eisbergs, Jules Plisson, Isaac Rodder, Nat Hannigan, irgendjemand vergesse ich, Kevin Villard.
Wobei das eigentlich, das war's eigentlich ein großer Name. Ich glaube, also natürlich George North ist natürlich, ja, Namen, Household Name so. Das ist wahrscheinlich das.
Ich würde noch Tonique Jalagonia dazu ziehen wollen, weil der jetzt schon seit 4, 5, 6 Jahren in Biarritz gesetzt ist, hat dort erste Liga mit ihnen gespielt, war davor Teil der Phase, wo sie Top-Team waren, hat erste Liga gespielt, ist wieder mit ihnen runtergegangen. Unterschätzter Spieler, finde ich. Aber ja, George North natürlich das große Aushängeschild von dem, was dort auf dem Feld steht. Ansonsten muss man auch sagen, höchstens, also der eine wirklich namhafte Abgang, Luca Martin, auf der 2, Paul Mallet war, glaube ich, sowieso nur geliehen, oder bin ich mir nicht hundertprozentig sicher, daher das schon sehr, sehr anständig.
Ja, ich glaube, generell hat natürlich, glaube ich, Provence immer noch eine extrem gute Qualität im Kader, Lapec, Coville, du hast nur einige Namen zu nennen, mit viel Top-14-Erfahrung. Aber wie gesagt, einfach, wenn ich mir, das ist natürlich, wie gesagt, das ist halt immer das Schwere am Sport generell. Wenn du nur auf Namen und nur auf Geld gehst, dann müsste eigentlich auch Paris Saint-Germain jedes Jahr die Champions League gewinnen. Es ist aber nicht so. Ja. Die fliegen immer im Viertelfinale raus. Und das ist halt auch das Schöne am Sport, dass man natürlich immer viel reden kann, aber ich glaube, ich sehe es jetzt schon, in 4, 5 Wochen, dann sieht es alles ganz anders aus. Weil es einfach Spiele in dieser Liga zu gewinnen gibt oder die du gewinnen musst, die man nicht fest einplanen kann. Wenn du irgendwie in Aurillac auswärts spielst und das Feld ist aber nicht gerade, sondern es ist einfach so bergig und überall Nordhaushügel und selbst der Schiedsrichter rutscht weg. Das kann man mit Geld nicht gewinnen. Und ich weiß nicht, ob wir mal über Aurillac reden wollen, aber wir haben schon angesprochen, kleinstes Budget der Liga. Ja, die haben jetzt eine holländische Kolonie, eine georgische Kolonie, die holen die Jungs von überall her. Man weiß gar nicht wo, aber die kommen irgendwo her und am Ende schaffen sie es immer irgendwo ins Mittelfeld. Und ich weiß nicht, wie du es jetzt siehst, aber ich sehe es, ich sag, wenn wir über Barak reden wollen, dass es wie jede Saison Mittelfeld, die werden den Favoriten ab und zu mal einen Zahn brechen oder mal das Genick brechen, heimstark und auswärts wird da mal durchrotiert.
Ja, Also das denke ich auch. Aurillac, 18. Saison in Folge in der zweiten Liga. Das hat,
der Dino.
Also es gibt mit Abstand, also ich glaube, 10 Jahre mehr als alle anderen. Aurillac sind, das kleinste Budget haben sie seit 10 Jahren. Also ich glaube, seit dem Abstieg von Usch haben sie das gesetzt kleinste Budget der Liga und machen damit irgendwie immer ihr Ding. Ja, ihr großer Vorteil, du hast es angesprochen, ist, sie spielen in der Pampa und der Platz sieht auch entsprechend aus. Dieses Jahr ist tatsächlich, habe ich jetzt gelesen, Premiere, dass in den Bierständen EC-Karte akzeptiert wird. Nur um vielleicht mal Maßstab dafür zu setzen, dass wo dieser Verein steht.
Warte, dass ich
in der Fanszene rum.
Hast du schon mal bei Aurillac, hast du schon mal ein Spiel gesehen live da?
Oh, es ist übel. Da hab, also im professionellen Kontext, weil privat wäre ich ja nie dahin gekommen. Ne, aber wir sind aus Narbonne losgefahren. Ja, klar, es war März, April oder was auch immer, aber wir sind losgefahren bei 25 Grad, blauer Himmel, Sonnenschein. Und ich krieg noch die Nachricht auf dem Weg vom Co-Trainer: Du, ich möchte deine Stimmung nicht vermiesen, nur als kleine Vorwarnung, pack dir am besten Mantel ein. Ich sag, ja, gut, packst einen Pullover ein, so schlimm wird schon nicht sein, der übertreibt. Komm mal an, es liegt Schnee. Und es sind irgendwann minus 3 Grad Schnee und du bist halt in diesem viel zu großen Stadion. Das, also es waren irgendwie, ich weiß es nicht. Ja, 2 Tribünen, 7000 Plätze, irgendwas, aber bei einem Zuschauerschnitt von 2500, was bedeutet, dass der Zuschauerschnitt dass meistens ein bisschen weniger da ist, um die 2000. Für Derbys mal ein bisschen mehr, für Schneegespiele mal ein bisschen weniger. Und dann gibt's früh eine rote Karte und du verlierst ein Grottenspiel auf einem, oder ein Grottenspiel von der Schlammschlacht, verlieren sie dann auch noch irgendwie 15-3 ohne Versuche. Und es ist einfach da, denkst so, boah, geil. Und jetzt darf ich 15 Stunden durch die Dörfer nach Hause tingeln. Bin ja auch noch geblitzt worden auf dem Rückweg. Um
auf die Dörfer tingeln anzukommen. Also, Luftlinie, Brief, Aurillac sind 50 Kilometer. Was sagt der Deutsche? Ja, 50 Kilometer, fahre ich eine halbe Stunde auf der Autobahn. Unbegrenzt. Ja, nee. Das geht ja berghoch, bergrunter. Das heißt, kannst du erstmal schon mal einplanen, 1,5 Stunden. Und das mit dem Bus fährst, ist ja erstmal richtig schlecht. So. Ich habe das Spiel nicht gespielt. Ich bin mit Ränger hingefahren. Und wir fahren mit dem Auto und es wird dunkel und es wird immer kälter. Und dann kommen wir im Stadion an. Es war Derby, es war natürlich ausverkauft. Das heißt, wir konnten erstmal so mehr oder weniger auf der Landstraße parken, weil du hast keinen Parkplatz mehr bekommen. Und dann läufst du dahin. Das Erste, was passiert, Schneeregen. Es ist einfach nur kalt. Das Stadion war voll. Es war eine geile Atmosphäre. Und auf wen ich richtig neidisch war, sie hatten so VIP-Plätze, hatten sie aufgebaut, so Whirlpools. Das heißt, Leute standen da und heißen Whirlpools, ja, während es geschneit hat und auf den Rugby gucken. Ich glaube, die hatten einen spaßigeren Tag als wir. Die hatten wirklich in dem Schneeregen das letzte Mal, als ich so am Platz gesehen habe, es war unglaublich. Und dann haben wir auch noch verloren, dementsprechend waren wir auch bedient. Aber es ist auch richtig, das Rugby, was man auch so erwartet, wenn man irgendwie deutsches Rugby guckt. Das hat so den gleichen Stil. Ja. Große Empfehlung.
Das kommt schon gut hin. Ich habe Aurillac immer als Frankreichs Ilmenau bezeichnet. Ich glaube, es gibt eine sehr spezifische Gruppe von 5 Menschen, die diese Anspielung versteht. Aber ja, hat außerhalb vom Rugby, von einer spezifischen Sache noch nie jemand von gehört. Aber ja, sie machen einen guten Job. Ne? Und kann man eigentlich wenig sagen. Ich gehe davon aus, Mittelfeldteam, die werden ihr Stiefel runterspielen, ungefährdet nicht nach oben angreifen, nicht nach unten rutschen. Ich glaube, das wird eine typische Aurillac-Saison.
Solide, ja. 18. Aurillac-Saison. Das wird sich auch der 19. und der 20. nicht ändern. Wer vielleicht größere Ambitionen hat, um mal beim A zu bleiben, hier, Agen, neuer Trainer. Neues Stadion in gewisser Art und Weise. Neue Spieler.
Ja.
Es wird angegriffen, es wird rekrutiert. Man hat sich bedient bei Stade Français mit Dojo im zweiten Reihe. Man hat sich bedient bei Bézier. Man hat so viel ja, aus der ersten, zweiten Liga rekrutiert, auch ein bisschen was aus dem Ausland und hat sich einen Spieler von den Rebels geholt. Alles in allem, ja, ein Recruitment, was ich denke ich, ja, Aja angemessen ist. Man hat sich verabschiedet von dem einen oder anderen Troublemaker, wenn man das so sagen darf. Ich denke, Top 6 vielleicht dieses Jahr war wirklich drin.
Also man muss ja in Fairness sagen, dass Aja seit Jahren oder seit 2 Jahren, wann hatten sie ihre Abstiegssaison? Das ist ja auch schon mehr als 2 Jahre her.
Da habe ich auch noch gesehen über die Abstiegssaison von Aja, dass die Spieler da die Aufstellung gemacht haben und so, aber gut, das ist ein anderes Thema.
Also es war ja wirklich, und es ging ja in der zweiten Liga, ging das Verlieren ja auch noch weiter. Und letzte Saison waren sie, glaube ich, relativ sicher, dass sie einen Kader zusammengestellt hatten, der in Fairness ja auch vergleichsweise namhaft war. Also ich meine, auch nicht so schlecht besetzt. Ich meine, Ben Wola-Wola hat unter anderem jetzt wieder bei den Leicester Tigers unterschrieben. Also ist ja offensichtlich kein schlechter Spieler. Ich glaube trotzdem, dass man da jetzt insgesamt, dadurch, dass man ein bisschen kleinere Brötchen gebacken hat, damit besser fährt. Ich meine, Franck Pourtour kommt aus Rouen, wobei ich auch nach wie vor sage, dass Rouen nicht so schlecht waren, wie die letzte Saison oder ergebnistechnisch am Ende dargestellt hat. Ich glaube, die haben da den ein oder anderen echt guten Spieler abgegeben, unter anderem Franck Pourtour, der einige sehr, sehr wichtige Kicks gemacht hat. Ansonsten da schon deutlich kleinere Brötchen gebacken und ich glaube, das tut ihnen ganz gut, nicht mehr die großen Stars zu haben. Ich glaube, das, was ihnen ein bisschen wehtun wird, ist Jefferson Lee Joseph, dass der nach dem olympischen Gold nach Perpignan wechselt. Aber ansonsten, glaube ich, werden die eine solide Saison machen.
Sie haben sich ja auch beim
Top 6.
Bei Olympia bedient, ne? Mit Thibaut Mussolini.
Ja.
Adäquaten Ersatz gefunden, wenn man so möchte.
Ich glaube auch, dass, also Top 6 weiß ich nicht. Weil ich muss halt durchrechnen. Wenn ich mal überlege, also für mich Halbfinale Platz 1 und 2 Brivo-Jonax. Dahinter für mich Provence und Grenoble sind wir bei 4. Und
hast du noch 2?
Dann denke ich, ja, aber Mont-de-Marsan sind definitiv was, ein Team, was auch wieder in diese Kategorie zählt. Béziers werden ein Wörtchen mitzureden haben. Agen sicherlich auch oben mit bei Montauban. Nominell auch wenn wir wissen, wie die letzten Jahre liefen. Vielleicht nochmal eine Überraschung mit Dax. Wahrscheinlich nicht, aber möglich ist es. Ich denke schon, dass Nevers dürfen wir auch nicht vergessen.
Ja, da kann ich nachher noch mehr zu sagen, was ich von Nevers denke.
Du, es wird spannend. Ich glaube, Platz 5, 6 sind definitiv drin oder mehr, je nachdem, wie es läuft, ne? Aber es wird nicht so einfach.
Du hast ja gerade schon angesprochen, Béziers. Wenn wir uns mal Béziers angucken. Sind ja immer noch nicht verkauft, sag ich mal. Haben ja immer noch, wenn ich das richtig sehe, die Stadt als Eigentümer.
Ja.
Trotz dessen kann man sagen, dass sie ein Recruitment gemacht haben, was man als bei Franzose als Cousteau bezeichnen würde. Man hat sich einen Prop von den Saracens geholt. Ja. Man hat sich Leihspieler geholt aus Bordeaux und Toulouse. Props findet man auch nicht überall, die auch noch GIF sind. Dann hat man Perpignan sich eine zweite Reihe geholt und aus Aurillac. Und hat dann Montpellier, Osnabrück, Carcassonne, Rouen und Pau, also aus der Top 14, Spieler geholt. Man hat auch ein bisschen was abgeben müssen,
also Sporty
ist nicht dabei, aber ich denke, für die Mittel von Béziers durchaus in Ordnung und eigentlich ja, adäquat.
Baptiste Abiscard war der beste Tackler der dritten Liga letztes Jahr. Keiner hat mehr Tackles gemacht als er und keiner hatte eine bessere Completion Rate als er. Gut, diese Statistiken sind, muss man immer ne, hochrechnen, aber oder mit Vorsicht betrachten. Sean Eru war jetzt jahrelang, also bestimmt 10 Jahre lang Stammspieler bei Perpignan. Das heißt, mindestens bei einem Team, das ein Top-Team der zweiten Liga war. Christian Judge kann ich schwer einschätzen. Clément Domenech hatte sicherlich keine gute Saison in Montpellier. Kam ja aus Carcassonne vorher, wenn ich mich recht entsinne. War jetzt dann 2 Jahre in Montpellier. Nee, ein Jahr nur in Montpellier, ne? Kam nach der Playoff-Saison von Carcassonne ist er. Nee, vor 2 Jahren dann, war jetzt 2 Jahre in Montpellier. Hat er nicht allzu viel gespielt, muss man in aller Fairness sagen, aber gut, heißt nicht, trotzdem guter Spieler. Tui Mamba ersetzt Kostas Storti, der jetzt auch jahrelang in Po gesetzt war. Sicherlich nicht mehr der Jüngste, nicht mehr ganz so explosiv wie früher, aber sehr erfahren, bringt eine Menge Spielwitz mit. Ich kann mir schon vorstellen, dass es das BC nochmal eine echt gute Saison spielen werden. Weil, wie gesagt, eigentlich, wenn man sich das mal anguckt, wenn man jetzt mal Kostas Storti rauslässt, eigentlich nur zwei Spieler abgegeben, die wirklich wehtun. Sabala nach Po in der ersten Reihe und Achalatze.
Ja, klar, aber ich finde auch John Madigan nach Agence auch schon. Madigan war schon ein guter Spieler.
Ja.
Gute zweite Reihe, wenn
ich das aber höre. Ich denke, den haben sie mit Sean Eru schon gut ersetzt, für meine Begriffe zumindest. Okay. Das, also, wie ja, gesagt, ja. Ne, was zweite Reihen angeht, hast du sicherlich mehr Expertise als ich, aber.
Also auf jeden, er bringt auf jeden Fall Sean die Erfahrung mit, sagen wir mal so. Wobei er auch schon 34 ist, das ist nicht wirklich die Zukunft. Mal so.
Ja. Ich denke, also Bizet sollte man definitiv nicht unterschätzen, nicht ignorieren. Können definitiv wieder die Top 6 angreifen. Ich denke auch, Grenoble, wir haben es schon mal angesprochen, sicherlich meiner Meinung nach qualitativ ein gutes Stück hinter Brief, Oyonnax und für meine Begriffe auch Provence Rugby. Mhm. Weil sind wir mal ehrlich, wenn Provence sich nicht so oder nicht so selbstsicher in dieses Spiel gegangen wären gegen Grenoble, dann, Grenoble, die haben, doch, Béziers hat in Vannes gespielt, sie haben gegen Provence gespielt und Provence haben dieses Spiel, glaube ich, einfach als zu selbstverständlich angesehen, dass sie dieses Spiel gewinnen. Und wenn sie dieses Spiel ernst genommen hätten, dann hätten sie auch gegen Grenoble gewonnen. Auf der anderen Seite, Grenoble haben Montpellier im Relegationsspiel wirklich ans Äußerste gespielt. Ob das jetzt nur für Grenoble oder gegen Montpellier spricht, ist eine andere Frage. Kein schlechtes Team, gut besetztes Team, mit, glaube ich, einer deutlich ruhigeren Stimmung, mit deutlich mehr Ruhe im Trainerstab, denn sie haben wieder einen. Das ist auch schon mal eine positive Nachricht.
Nicht schlecht, wenn man einen Trainer hat, ne?
Ja. Und keine finanziellen Sorgen. Die konnten sich jetzt tatsächlich mal auf eine Saison vorbereiten. In aller Ruhe. Und da denke ich schon, dass die auch eine fantastische Saison spielen werden. Aber eben halt zwischen Platz 4 und Platz 6 irgendwo.
Ja, nee, sehe ich ähnlich. Wir reden viel über Aufstieg, viel über Mittelfeld. Reden wir mal über einen Abstieg. Letztes Jahr Biarritz ja drin, wir haben es ja schon ein bisschen angesprochen. Neues Trikot. Neue Spieler, neuer Trainer, neuer Eigentümer. Ich habe gerade eben schon neue Spieler erwähnt. 21 Spieler abgegangen, 18 neue Spieler verpflichtet. Das heißt, ja, ein komplett neuer Kader. Man hat sich prominent verstärkt. Man hat sich eher mit älteren Spielern verstärkt. Also, ja, einer der jüngsten ist wahrscheinlich Georgi Djimashvili, 22-jähriger Prop, der ja als Leihspieler aus Klamorda ist. Und sonst hast du viel 30-jährige, 36-jährige, Männer dabei. Wie schätzt du das Recruitment ein? Was glaubst du ist drin? Und ja, leider auch kein deutscher Spieler mehr dabei, denn Chris Hilsenbeck ist ja nach Saint-Jean-de-Luz gegangen.
Ja, ich bin mal gespannt, werde ihn dann ja hoffentlich live sehen. Bin sehr gespannt, wie das läuft. Ist er da von ein halbes Jahr nur, in Anführungszeichen nur, bevor er dann wieder in die Major League Rugby wechselt. Ich denke, dass sie sehr solide rekrutiert haben. Also ich meine, wenn man sich das mal rein von den Namen anguckt, Jean-Pierre Garay aus Clermont ist ein sehr solider Erstligaspieler gewesen. Pioula Faasalele hat einige Titel gewonnen mit Toulouse in den letzten Jahren. Cornel Dupré aus Toulon, sehr solider Spieler. Dakuvaka aus Montpellier, sehr solider Spieler. Enzo Selponi, sicherlich kein Highlight-Spieler, aber solider Zehner. Edgar Retier, durchaus ein sehr guter Spieler, finde ich. Ist immer ein bisschen schwer einzuschätzen, weil jeder Neuner aus Toulouse natürlich im Vergleich ein bisschen abfällt. Jetzt ist er zuletzt auch im Vergleich zu Paul Graoum sehr abgefallen, also mal schauen. Arthur Bonneval, Bastien Guillemin, Mathieu Acebes, Kylian Jaminet. Das ist schon sehr solide, was sie da auf die Beine gestellt haben. Die Frage ist, ob sie genug Zeit hatten, das sich auch einzuspielen. Gegen Bayonne sind sie in aller Fairness im Testspiel sehr untergegangen. Es war ja wirklich auch sehr eindeutig, also sehr, sehr eindeutig für Bayonne. Ich will jetzt nicht lügen, was das Ergebnis angeht, aber es war nicht knapp.
Wobei man bis auf Montpellier auch sagen muss, das Problem, was halt Zweitligamannschaften haben, gerade in den Testspielen, dass natürlich die Qualität in der zweiten, das natürlich nachlässt. Weil wenn man sich auf unseren Kader in Clermont anguckt, wir haben einen Wallaby für den nächsten Wallaby ausgetauscht, so mäßig. Also der eine hat den anderen abgelöst. Das heißt, das ist eigentlich eine gleichbleibende Qualität. Das ist natürlich bei Mannschaften mit kleineren Budgets ist nicht möglich. Und die Differenz ist ja nochmal viel, viel größer. Also Clermont hat ein Budget von fast 40 Millionen, 35 Millionen Euro. Ja. Und wenn man das halt vergleicht mit Pro-2-Mannschaften, dann muss eine Pro-2-Mannschaft in der Deutlichkeit verlieren. Alles andere würde ja diesen, das halt ab Absurdum führen. Aber das ist nochmal so, ist natürlich schwer für Pro-2-Mannschaften dazu zu bestehen.
Es würde mich aber trotzdem wundern, wenn Biarritz nochmal im Abstiegskampf landet. Ich glaube, wir haben mit Nizza als Aufsteiger schon ein Team, was für mich relativ klar auch wieder den Gang nach unten antreten wird. Auch für mich schon, weil natürlich haben sie haben einen soliden Kader, aber jetzt kein Weltklasse-Kader. Es ist jetzt nichts, wo du sagst, oder ist für mich kein Spieler dabei, bei dem ich sage, boah, krass, dass der zweite Liga spielt, wie du es bei vielen anderen hast. Dax werden sicherlich eine schwierige Saison haben.
Sich ähnlich. Zwei Angoulême, was sagst du dazu?
Zwei Angoulême sehe ich nicht da unten. Mhm. Also, ich sehe sie schon unten, aber ich sehe sie jetzt nicht unbedingt auf dem Relegations- oder Abstiegsplatz.
Was ist mit Valence? Weil Valence hat ja, wenn man die Testspiele zählt, gegen Nice haushoch verloren. Haushoch. Mag nichts heißen, aber man mag es mal wenigstens erwähnen.
Valence werden... Du. ich muss mich ja mit allem zurückhalten. Ich hatte ja letzte Saison DAX als klaren Absteiger angekündigt. Von daher keine Ahnung, wie es tatsächlich läuft. Aber Valence werden es sicherlich nicht einfach haben. Aber für meine Begriffe sind sie immer noch besser als Nizza.
Echt? Okay, krass.
Testspiele sind Testspiele. Ne, ich glaube, dass Valence im Vergleich zu Nizza hat, ist einen deutlich größeren Heimvorteil.
Ja, fair.
Und die Zeiten, wo du dich nur auf deine Heimspiele verlassen konntest in der Pro D2, die sind auch vorbei. Aber ich glaube schon, dass es ein signifikanter Unterschied ist. Weil ich glaube, unten wird es auch wieder eng. Ich glaube nicht, dass Nizza abgeschlagen Letzter werden.
Ich glaube, Letzter wird überhaupt nicht Letzter. Das wird, also erstens, ich gebe dir recht, das wird wieder ein Abstiegskampf, den wir wahrscheinlich in der Top 14 so nicht erwarten können. Also wer für alle Abstiegskampfbegeisterten, Pro D2 ist eure Liga. Ich bin in der National, gibt es keinen Abstiegskampf. Also in der Top 14 ist wahrscheinlich auch nicht so, aber in der Pro D2 wird es ihn auf jeden Fall geben. Ja. Ich sehe Nizza überhaupt nicht als Absteiger, weil Tom Daley geholt, viel Geld in die Hand genommen, bin ich mir ziemlich sicher. Der kommt auch nicht so mal für 50 Pfennig aus Irland rüber. Ja. Und ich glaube, die haben alle so Bock auf diese Pro D2, dass die nicht wieder runtergehen wollen. Und ich glaube eher, dass Teams runtergehen werden, die möglicherweise so ein bisschen bequem geworden sind. Oh, jetzt haben wir uns etabliert in der Pro D2 und dann geht es halt ganz nach unten. Also für mich, Dax, Valence sind so für mich die beiden Mannschaften, die ich unten sehe. Und Nice wird zu kämpfen haben, aber ich glaube, sie werden es schaffen. Dann möglicherweise auch Colomiers, ist irgendwie auch so eine graue Maus der Liga, weiß man nicht, was kommt. Auch heimstark, sehr, sehr heimstark. Und ansonsten Angoulême, werden sich raushalten. Und dann bleibt natürlich noch Montauban.
Ich glaube, Montauban werden wenn im Mittelfeld landen. Also, ich denke nicht, dass... Ich meine, auf deiner Seite, ich wollte gerade sagen, also wenn man sich die Spieler anguckt, die sie geholt haben, ist das solide, aber es war auch in den letzten Jahren immer solide. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass sie nochmal. Also, irgendwas müssen sie aus den letzten Jahren gelernt haben.
Besser wär's.
Also, ich meine. Wäre schon. Ich meine, jetzt. Ja, mal, sie haben einige Spieler abgegeben. Wenn ich jetzt so gucke, der eine Spieler oder zwei Spieler, bei denen ich sage, das ist jetzt wirklich ein Verlust, ein großer, und das ist Stéphane Ahmed an Stade Français.
Nee, der müsste doch immer noch
da sein. Flügelspiel.
Stéphane Ahmed, der war an Stade Français, wurde dann aber zurückgeliehen nach Montauban.
Ah, okay.
Ja, ja.
Gut, dann bin ich nicht ganz auf dem Laufenden. Und ansonsten, eigentlich ist das so für mich der eine, der wirklich wehtut. Ansonsten, ja, ein Bastien Guillemin, sicherlich ein Spieler, der ein gutes Jahrzehnt in der Start 15 stand, aber eben halt auch nicht mehr die Leistung geliefert hat. Und stattdessen, wenn du dafür einen Hugo Sabalza hast, auf der 9 Clément Beats, in der zweiten Reihe Jérémy Marois auf der 2, ich glaube, das ist schon insgesamt ein... eine positive oder insgesamt eine Verbesserung des Kaders.
Die Mannschaft, die Top 6 angreifen kann, wenn alles passt?
Klar, ich denke, fast jedes Team in der Pro D2 kann, wenn alles passt, die Top 6 angreifen. Also ich glaube, es gibt kein Team, das hat DAX letzte Saison ja nochmal gezeigt, auch wenn es sicherlich eine sehr große Überraschung war, aber ich glaube schon, dass wir 10, 11, 12 Teams haben, die eine realistische Chance auf die Top 6 haben. Mhm. Vielleicht eher 10 als 12, aber trotzdem. Ich denke schon, dass wir eine sehr ausgeglichene Liga haben. Montauban sehe ich im Mittelfeld. Also ähnlich wie Colomiers, weder viel nach oben noch viel nach unten. Aber ich denke mal nicht, dass sie sich groß Sorgen machen müssen. Bin ich optimistisch.
Ja, fair.
Vielleicht nochmal ein kleiner Überblick. Wir haben in der zweiten Liga noch Julius Nostadt bei Provence Rugby. Wir haben noch Tim Menzel bei Valence, Maxime Oldmann in Dax. Und das war es tatsächlich an deutschen Spielern in der Pro D2, meines Wissens nach. Das nur nochmal.
Ich nicke, bei mir ist es dunkel geworden, aber ich nicke.
Nur falls ihr euch wundert, wen ihr unterstützen wollt. Generell, ansonsten fällt mir nur noch Michel Himmer dann in Jor ein. Mika Tumenez, die Frage kam per E-Mail, den Rest beantworte ich diese Woche noch, versprochen. Freue ich mich sehr darauf, sehr spannende E-Mail, freue ich mich darauf. Mika Tumenez, die Frage vielleicht aber vorweggenommen, kann ich ehrlich gesagt nicht sagen, ob er einen neuen Verein in Frankreich hat. Ich würde von Nein ausgehen. Zumindest 32, glaube ich. Ich würde von Nein ausgehen. Ich denke schon, dass er definitiv das Potenzial hätte, nochmal eine dritte oder Viertligasaison zu spielen. Aber meines Wissens nach hat er noch keinen neuen Verein in Frankreich gefunden. Und dann würde ich fast eher davon ausgehen, dass er wieder in der Bundesliga spielt. Aber das ist jetzt pure Spekulation. Kann ich ehrlich gesagt nicht sagen. Weiß ich nicht.
Tut mir leid.
Und Mathieu Ducot in Lannemezan möchte ich natürlich nicht unterschlagen.
Bevor wir aber, mein Blick auf die Zeit, weiß ich gar nicht mehr, ob wir die National noch schaffen. Du musst dich, oder wir beide müssen uns noch festlegen. So, wer wird Meister, ja. Wer steigt ab? Wer wird Meister, wer kommt ins Relegationsspiel und wer steigt direkt ab?
Direkter Absteiger würde ich bei Nizza bleiben. Ich bin da nicht. Das ist für mich der Aldiger-Faktor, dass ich ihnen das ein kleines bisschen gönne. Ich denke, Meister wird Brive und Relegation kommt Grenoble und gewinnt es diesmal. Einfach, weil ich denke, jamais deux sans trois, niemals zwei ohne ein drittes Mal und ich würde es ihnen gönnen.
Und wer kommt in die Barrage?
Ich glaube nicht dran, ich sag DAX.
Okay. Dann schließe ich mich.
Oh,
ja.
Sag. Nee, bleiben wir dabei, alles gut. Ich lieg falsch, aber ich bleib dabei.
Dann lege ich mich mal fest, ich sage auch, Brief gewinnt. Oyonnax gibt ins Relegationsspiel, was sie nicht gewinnen werden. Direkt absteigen to Dax für mich. Und in die Relegation kommt Xhoyox Angoulême.
Ja. Ich wäre sehr gespannt. Vielleicht aber trotzdem nochmal der kleine Blick in die auf die National, weil die ersten Pflichtspiele, das hat schon Spaß gemacht, muss ich in aller Fairness sagen.
Bis auf das Massivspiel war eigentlich alles ziemlich interessant.
Ja. Vielleicht kurz vorweggenommen, als einziges Team, das einen Offensivbonus geholt hat, nominell, ist Masti aktuell Tabellenführer, denn sie haben ja hatten Jär auf dem Spielplan, die natürlich nicht angetreten sind, heißt ein 25-0-Sieg, heißt aktuelle Tabellenführer, Masti als das einzige Team, das nicht gespielt hat. Ignorieren wir für den Moment. aber ja, kein anderes Team mit Offensivbonus, es waren sehr spannende Spiele. Bourg-en-Bresse, die in der 80. Minute noch durch einen Drop-Goal gegen Rouen verloren haben. Dramatisches Ende. Carcassonne 27-19 gegen Albi gewonnen. Vielleicht etwas ungerechtfertigt für meine Begriffe. Albi offensiv schon, sie waren nicht offensiv dominanter, sie hatten deutlich mehr den Ball und waren deutlich mehr in der Hälfte von Carcassonne, aber wenn sie offensiv dominanter gewesen wären, hätten sie mehr Punkte gemacht. Daher Carcassonne mit einer starken Defensivleistung dieses Spiel gewonnen. Bourgoin hat 20-24 gegen Chambéry verloren. Spiel nicht so knapp, wie das Ergebnis darstellt. Chambéry hatte das Spiel klar in der Hand, das Spiel klar dominiert. Bourgoin am Ende noch zwei Versuche gelegt in den letzten 5 Minuten, um auf den Defensivbonus ranzukommen. Aber Chambéry schon das klar bessere Team. Genauso wie Périgueux gegen Tarbes 24-13 müssen wir nicht allzu viel drüber sagen, glaube ich. Longon 24-12, sehr überraschend, eindeutig hoch gegen Olympique Marquois gewonnen. In dem Aufsteigerduell in Fairness, die haben das Spiel genauso gewonnen wie das Finale vor ein paar Monaten, nämlich mit 3 Mauls und 3 Versuchen. Und es war schon ja, eindeutig. Auch da muss man sagen, das Spiel war bei 21-0 oder so, kurz nach der Halbzeit. Bevor dann Olympique Marquardt zurückgeschlagen hat, ein bisschen zumindest. Und Highlight-Spiel des Wochenendes natürlich Narbonne gegen Suren. Hat keinen Grund, das ist pures Fansein von meiner Seite. 23-18 für Narbonne, die das Spiel deutlich, deutlich, deutlich knapper gemacht haben, als es halt hätte sein müssen. Haben lange sehr souverän vorne gelegen. Die 2 gelben Karten für Suren eiskalt ausgenutzt in der ersten Hälfte mit 2 spektakulären Versuchen. Und dann am Ende bei diesem Stand von 18-23 ist Suren 3-mal auf der 5-Meter-Linie von Narbonne nach Penalties auf die Gasse gegangen und haben den Ball nicht über die Linie gekriegt. Narbonne, vielleicht noch kurz das als Einwand dazu im Vergleich zur letzten Saison, wo die großen Schwachstellen, Gedränge und Gasse waren, deutlich, deutlich besser dabei. Das hat gut funktioniert, aber am Ende des Tages ein unnötig knappes Spiel, muss man sagen. Glückwunsch an Massi für diese Tabellenführung früh in der Saison. Und ich glaube, dann haben wir es jetzt tatsächlich nach einem Schlusssport.
Pflichten, ja, mit dem Ergebnis ist nachgekommen. Wenn ihr euch auch auf die Podium freut und ihr vielleicht das alles hier ganz, ganz anders seht als wir, dann schreibt uns wie immer auf Instagram oder über unsere E-Mail-Adresse www.bleubrongrugby.de. Ne, das war bestimmt falsch. Marc, bitte.
Das war fast richtig. Also, das ist die Website, auf der aktuell nicht allzu viel passiert, aber ich verspreche nichts, aber ich hoffe, dass es im Urlaub und nach dem Urlaub besser wird. E-Mail gerne an info@bleubrongrugby.de. Wird in jedem Fall alles gelesen. Es war eine etwas lange Woche oder ein, zwei sehr lange Wochen. Und auch da spätestens nächste Woche im Urlaub, aber hoffentlich diese Woche noch arbeite ich alles
ab. Freut euch drauf, denn Marks Rugby-Reise beginnt dafür in der nächsten Folge mehr. Wir blicken auch auf die Top 14 und ich berichte vom zweiten Testspiel gegen Toulon. Das heißt, wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann schaltet wieder ein. Und wenn du noch nichts zu sagen hast, Marc, würde ich sagen, mach's gut.
Macht's gut, bis nächste Woche. Tschüss.